Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wolfgang Kubicki ist neuer Vorsitzender der FDP. Auf dem Bundesparteitag in Berlin wurde er heute mit gut 59% der Stimmen gewählt. Kubicki setzte sich damit in einer Kampfabstimmung gegen die Europa- und Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch. Sie war überraschend ebenfalls angetreten. Kubicki soll die FDP aus der zunehmenden Bedeutungslosigkeit herausführen, was seinem Vorgänger Christian Dürr nicht gelungen war.
Am Ende hat er es doch geschafft. Wolfgang Kubicki wird ab jetzt die Partei führen, auch wenn der Weg dahin heute deutlich beschwerlicher war als erwartet.
Ich nehme die Wahl an und ich spüre die Bürde der Erwartungen. Und ich will versuchen, mit euch allen, mit Ihnen allen, dieser Bürde gerecht zu werden.
Hinter dem neuen Vorsitzenden liegt ein turbulenter Wahlkrimi. Eigentlich hätte es eine reine Krönungszeremonie werden sollen. Kubicki hatte keinen Gegenkandidaten, zumindest bis kurz nach 2:30. Als ein Parteimitglied plötzlich verkündet, er möchte den Delegierten.
Die streitbare, aber mit klarem liberalen Kompass ausgestattete Marie-Agnes Strack-Zimmermann vorschlagen.
Jubel, aber auch Buhrufe im Saal. Die Kampfkandidatur der Europa- und Verteidigungspolitikerin kommt für viele hier überraschend. Kubicki zeigt sich wettbewerbsfreudig.
Weil ich froh darüber bin, dass die beiden alten Schlachtrösser jetzt ins Geschirr gehen.
Als Kandidatin des sozialliberalen Flügels tritt Strack-Zimmermann, anders als Kubicki, für eine harte Brandmauer zur AfD ein.
Solange der Kompass intakt ist, müssen wir Brandmauerdebatten überhaupt nicht führen. Und ich kann Ihnen versichern, mein liberaler Kompass ist geeicht.
Schmerzhafte Spuren, weil sie heute gegeneinander angetreten sind, werde das nicht hinterlassen, sagt der frisch gewählte Parteichef. Gemeinsam solle die FDP jetzt als liberale Familie kämpfen.
Die Brenner-Autobahn gehörte heute ausnahmsweise Ihnen. Tausende Menschen haben dort gegen die wachsende Verkehrsbelastung protestiert. Die Autobahn wurde dafür geschlossen. Überrascht hat das offenbar nur die wenigsten. Die befürchteten Staus auf den Ausweichstrecken blieben aus. Die Brenner-Route ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung durch die Alpen über Österreich von und nach Italien. Bis zum Abend war die Strecke südlich von Innsbruck bis nach Sterzing gesperrt.
Fast unwirkliche Ruhe herrscht heute an der Mautstation Schönberg in Tirol. Das erwartete Verkehrschaos ist ausgeblieben. Nur wenige Fahrzeuge müssen von der Polizei zurückgeschickt werden. Grund für die Sperrung der wichtigen Alpentransitroute: eine genehmigte Demonstration von mehreren tausend Anwohnern auf der Autobahn bei Matrei. Die Situation ist für viele hier unerträglich.
Es wird immer mehr Verkehr, gell? Und wo führt das hin? Und wie gesagt, die Bevölkerung da im Mittelrinnen, der ist geblockt. Also das geht 7 Tage die Woche, das ganze Jahr geht das so durch.
Hier beklagt man, dass mehr als 13 Millionen Fahrzeuge jährlich über den Brenner fahren. Tendenz vor allem beim Schwerverkehr steigend.
Das haltet die Bevölkerung einfach gesundheitlich und auch Belastungsgrenzen sind überschritten worden, halten sie einfach nicht mehr aus.
Die Forderungen an diesem Streik Samstag: gerechtere Tarifmodelle bei der Maut, höhere Steuern auf Diesel, damit der Tanktourismus von Deutschland nach Österreich aufhört, und vor allem die Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Doch dabei gibt es Verzögerungen, vor allem in Deutschland, sagen die Tiroler. Dort sprechen einige Politiker und Wirtschaftsverbände von einer Unverhältnismäßigkeit des Streikes. Am Grenzübergang Kiefersfelden an der Zufahrt zum Brenner ist die Lage heute entspannt. Staus, Fehlanzeige.
Das Fazit der heutigen Aktion war, dass es sehr, sehr glimpflich und fast harmonisch abgelaufen ist. An dieser Stelle muss man auch an die vielen eigentlichen Reisenden danken, die ihre Pläne kurzfristig umgeschmissen haben.
Am frühen Abend rollt der Verkehr langsam wieder auf der Brenner-Autobahn an. Falls sich an der Lage aber nichts ändern sollte, haben die Anwohner weitere Demonstrationen nicht ausgeschlossen.
Und jetzt schauen wir nach Südamerika, nach Bolivien. Dort gibt es massive Proteste, Straßenblockaden, Rücktrittsforderungen. Präsident Paz steht unter massivem Druck. Angetreten war der Konservative vor 6 Monaten mit dem Versprechen, das Land aus der schweren Wirtschaftskrise zu führen. Die Lage der Bevölkerung in Bolivien hat sich bislang allerdings nicht verbessert. Die Lebenshaltungskosten steigen, Lebensmittel und Medikamente werden knapp.
Einkaufen unter Polizeikontrolle. Wer Lebensmittel will, muss früh aufstehen und Geduld mitbringen. Die Schlangen in La Paz, schier endlos. Veronica Linares rennt los, da verkauft einer Eier und die braucht sie für ihren kleinen Kiosk. Eine Palette ergattert, immerhin. Es gibt keine Lebensmittel, das Essen reicht nicht. Meine Verkäufe sind zurückgegangen, alles wird immer schlimmer. Weil den Bussen Treibstoff fehlt, muss Veronica zu Fuß quer durch die Stadt. Vorbei an noch mehr Schlangen. Seit 3 Wochen ist die Andenstadt durch Demonstranten nahezu abgeriegelt. Die Nerven liegen bei vielen blank. Seit Jahren ist die wirtschaftliche Lage desolat. Die Gasexporte sinken stetig, es fehlen Devisen, das Land ist hoch verschuldet. Die Proteste jetzt machen alles noch schlimmer, findet Veronica. Sie blockieren die Straßen, weil sie sich verraten fühlen, sagt Wilma Kolki. Statt dem versprochenen Kapitalismus für alle streiche der konservative Präsident Subventionen. Das treffe gerade die einfachen Leute. Wir wollen am Fortschritt teilhaben. Wir wollen Stabilität. Unsere finanzielle Lage muss sich verbessern. Zwar sind die meisten Proteste friedlich, doch immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen. Viele erwarten, dass der Präsident alsbald den Ausnahmezustand ausruft und das Militär die Blockaden räumt. Ich habe verfassungsrechtliche Mittel. Die Geduld endet. Veronica Linares sorgt sich. Sie muss die Miete zahlen, ihre Kinder ernähren. Aber es ist völlig unklar, ob die Krise endet oder ob sie sich noch deutlich verschärft.
Anfang des Jahres haben US-Spezialeinheiten Venezuelas autoritär regierenden Staatschef Maduro in einer spektakulären Aktion festgenommen. Seitdem regiert Übergangspräsidentin Rodriguez und es gibt wieder diplomatische Beziehungen mit Washington. Ein grundsätzlicher politischer Wandel aber bleibt bislang aus. Entsprechend schwierig ist es für Journalistinnen und Journalisten aus dem südamerikanischen Land zu berichten. Unserer Korrespondentin Marie-Christine Böse ist es jetzt gelungen, nach Venezuela einzureisen, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Und sie steht für uns nun in der Hauptstadt Caracas. Marie-Christine, wie erleben Sie die Stimmung der Menschen in Venezuela?
Ja, zwischen Optimismus und Frust würde ich sagen. Wir sind hier vor einem der Gefängnisse in Caracas, ein bisschen außerhalb. Und hier hinter mir ist ein kleines Protestcamp von Angehörigen, denn es gibt noch immer ungefähr 600 politische Gefangene laut Menschenrechtlern. Und die Angehörigen sagen also, die Unterdrückung gehe unter Delcy Rodriguez genauso weiter. Aber es gibt eben auch positive Punkte, zum Beispiel in der Wirtschaft. Das Parlament hat ja den Bergbau- und Erdölsektor geöffnet für ausländische Investitionen. Firmen wie Chevron, auch Exxon und Shell prüfen nun ihr Engagement. Der deutsche Konzern Siemens wird gehandelt, um hier das Stromnetz zu reparieren, soweit der positive Teil. Aber das kommt eben noch nicht bei der Bevölkerung an. Also der Großteil lebt in Armut. Wir haben gestern mit einer Lehrerin gedreht, die weniger als $1 pro Monat verdient, nur mit ganz vielen Bonus- und Sonderzahlungen irgendwie über die Runden kommt und 2, 3 Jobs braucht. Und so geht das hier vielen staatlichen Angestellten.
Wie könnte es denn jetzt in Venezuela weitergehen?
Also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wollen einen demokratischen Wandel. Sie haben ja gestern gesagt, sie sind froh, dass Maduro weg ist und dass sie das so offen sagen und dass wir hier sind. Das zeigt natürlich, dass sich etwas bewegt. Aber viel wird von den USA abhängen und Demokratisierung stand bei Donald Trump eher hinten auf der Liste. Ein Termin für Wahlen steht nicht fest. Und die wichtigste Oppositionspolitikerin, Corina Machado, lebt nach wie vor im Ausland. Und ohne die Unterstützung Trumps wird sie eine Einreise kaum wagen. Es droht ihr hier nach wie vor die Verhaftung.
Informationen von Marie-Christine Böse in Caracas. Vielen Dank. Es ist der Moment der Rettung, eine Umarmung, Erleichterung, Freude. Gut 1,5 Wochen lang waren die 4 Goldsucher in einer Höhle in Laos eingeschlossen. Nun konnten sie sich offenbar aus eigener Kraft befreien. Zuvor hatten Helfer Wasser aus dem Höhlensystem abgepumpt. Die Rettungsaktion ist aber noch nicht zu Ende. Nach 2 Vermissten wird weiter gesucht. In Berlin ist gestern Abend der Deutsche Filmpreis, die Goldene Lola, verliehen worden. Ausgezeichnet wurde das Historiendrama In die Sonne schauen von Regisseurin Mascha Schelinski. Den Preis für die beste Darstellerin bekam Senta Berger für Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Der Deutsche Filmpreis wird seit 1951 vergeben.
Regisseurin Mascha Schelinski räumt ab an diesem Abend. Ihr Film In die Sonne schauen holt 10 Lolas.
Ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Danke.
In die Sonne schauen erzählt die Geschichte von vier Frauen in vier verschiedenen Epochen auf einem Bauernhof in der Altmark. Ihre Leben sind auf rätselhafte Weise miteinander verwoben.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind.
Eine Lola gibt es auch für August Diehl. Im Film Das Verschwinden des Josef Mengele spielt er den NS-Arzt, der in Argentinien und Brasilien untergetaucht ist.
Ich war Arzt, ich habe Menschenleben gerettet, ich habe für die Zukunft Deutschlands gearbeitet. Jetzt muss ich mich hier als Patriot verstecken in diesem Kanackennest.
Und Senta Berger bekommt die Lola für die beste weibliche Hauptrolle als ältere Diva in dem Film Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Und jetzt muss ich nächste Woche Effi Briest vortragen als Nilpferd.
Wie bitte?
Er soll ein Nilpferd spielen und dabei Fontane vortragen.
Um Gottes Willen, warum?
Ja, das möchte ich auch wissen, warum?
Ich liebe diesen Beruf immer noch. Ja, und dafür werde ich jetzt belohnt.
Der 76. Deutsche Filmpreis gestern in Berlin. Eine Branche feiert sich und ihre Stars.
Morgen tritt die Nationalelf in Mainz gegen Finnland an, zum letzten Testspiel in Deutschland, bevor es zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko geht. Nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach zog Bundestrainer Nagelsmann heute schon mal eine positive Zwischenbilanz und verriet, wer morgen in Mainz auflaufen wird.
Das dreitägige Trainingslager in Herzogenaurach ist beendet. Jetzt beginnt die finale WM-Vorbereitungsphase. Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkt extrem optimistisch. Gute Stimmung auf und außerhalb des Platzes vor dem Testspiel morgen gegen Finnland.
Ich freue mich auf die kommenden Wochen. Jetzt ist der ganze Fokus auf Finnland, aber die Freude haben wir jetzt schon.
Gegen die Finnen wird Oliver Baumann im Tor stehen. Manuel Neuer ist weiterhin mit Wadenproblemen nicht im Mannschaftstraining. Etwas überraschend sind die Startelfplätze von Dennis Undaf im Sturm, Lennart Karl auf der rechten offensiven Seite sowie dem Mittelfeldduo Alexander Pavlovic und Felix Metscher, während Leon Goretzka dann von der Bank kommen soll.
Testspiele sind immer dafür da, einen eigenen Rhythmus zu kriegen, sind aber auch dafür da, am Ende so knapp vorm Turnier sie positiv zu gestalten.
Spielfreudig auftreten und die Fans begeistern, das ist die Herangehensweise gegen den Weltranglisten 73. Finnland, um dann am Dienstag mit einem guten Gefühl in die USA zu fliegen.
Und wir kommen zum Wetter, schauen aber erstmal zurück. Gewitter und starker Regen haben nämlich in Teilen Deutschlands Schäden angerichtet. Diese Unwetterfront ist gestern Abend über Teile Deutschlands hinweggezogen. Vor allem Nordrhein-Westfalen und der Norden Deutschlands waren betroffen. Bäume stürzten um, Keller liefen voll, Straßen wurden überschwemmt.
Mehr als 150.000 Blitze, Windgeschwindigkeiten von bis zu knapp 125 Kilometern pro Stunde. Das Unwetter trifft vor allem Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Rund um Münster rückt die Feuerwehr zu mehr als 120 teils kritischen Einsätzen innerhalb von nur einer Stunde aus.
Wir hatten zwei Paddelboote, die tatsächlich mit Ruderern besetzt waren und die auch überrascht wurden von dem Wetter und unter Ästen und Bäumen gefangen waren und durch unsere Kräfte entsprechend gerettet werden konnten.
Im Kreis Steinfurt bei Rheine stürzen zahlreiche Bäume um. Auch hier ist die Feuerwehr stundenlang mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Hagel zerstört unter anderem die Sonnenschirme dieses Restaurants.
Hagelkörner, so, weiß ich nicht, 50 Cent Stück groß waren die ungefähr. Und viele und sehr laut.
Dass sommerliche Unwetter wie dieses schon Ende Mai vorkommen, sei auch durch den Klimawandel bedingt, sagt Tim Stäger vom ARD-Wetterkompetenzzentrum.
Es ist schon relativ früh im Jahr, dass so eine im Prinzip hochsommerliche Gewitterlage entstanden ist. Auch die Hitzewelle zuvor war ja auch ungewöhnlich früh. Somit muss man schon sagen, das passiert nicht alle Jahre so extrem.
Die jetzigen Gewitter und der Starkregen werden wohl bis Anfang nächster Woche vorübergezogen sein.
Und wie das genau aussehen wird, zeigen wir Ihnen jetzt in unserer Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 31. Mai.
Tiefer Luftdruck sorgt für unbeständiges Wetter und bei dem Luftmassenwechsel, der stattfindet, gibt's unwetterartige Gewitter, die in der Südhälfte heute Nacht allmählich nachlassen. Von Westen breiten sich später aber wieder neue aus. Morgen gibt's erst in der Mitte, dann auch im Süden kräftige, lokal unwetterartige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Norden, später auch im Westen, neben Wolken auch Sonnenschein und meist trocken. Am Niederrhein heute Nacht milde 19, in der Lüneburger Heide frische 7 Grad. An der Ostsee morgen unter 20, im Breisgau dagegen bis 30 Grad. Die neue Woche beginnt wechselhaft. Vor allem im Osten und Südosten gibt's noch Gewitter mit Starkregen. Auch in den folgenden Tagen erwartet uns unbeständiges, aber Richtung Süden noch sommerlich warmes Wetter.
In den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr fragt Jesse Wellmar den frisch gewählten FDP-Chef Wolfgang Kubicki, wie viel Rückhalt er in der Partei für seinen Kurs hat. Und Computerspielturnier als Publikumshit, wie Profis damit viel Geld verdienen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.